Viele Christen sehnen sich nach einem guten und frommen Leben und greifen dabei oft zu Regeln, Moralprogrammen und Idealen von Perfektion. Doch je ernster sie es meinen, desto öfter merken sie, wie mühsam und innerlich leer ein rein regelorientiertes Christsein sein kann. Das Markus-Evangelium stellt uns eine andere Art von Leben vor, ein Leben, das nicht um Leistung, sondern um die lebendige Wirklichkeit Gottes kreist, ein Leben, das den inneren Kern von Gottes neutestamentlicher Ökonomie sichtbar macht. Jesus, die Substanz von Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Im Markus-Evangelium tritt Jesus nicht zuerst als Gesetzeslehrer hervor, sondern als Anfang einer ganz neuen Wirklichkeit. Gleich zu Beginn heißt es, Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Dieser Anfang besteht nicht darin, dass ein besonders begabter Rabbi die bestehenden Forderungen des Gesetzes noch strenger auslegt oder eine überdurchschnittliche Moral lebt. Der Anfang des Evangeliums ist, dass Gott selbst in den Sohn hineinkommt und in einem Menschen seine eigene Geschichte schreibt. Als Jesus aus dem Wasser steigt, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herniederfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Der Geist auf ihm, die Stimme über ihm, der Sohn inmitten von Menschen, hier wird sichtbar, was sein Leben im Kern ist, das Leben des dreieinen Gottes in einem Menschen, der ganz offen ist für den Willen des Vaters. Nach dem Evangelium nach Markus gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Herr Jesus lediglich so lebte, um das Gesetz einhalten, dass er gewisse Dinge nur deshalb tat, weil sie vom Gesetz gefordert waren. Ebenso zeigt das Evangelium nach Markus nicht, dass der Herr Jesus einfach nur ein gutes Leben führte. Wie lebte der Herr also? Der Herr Jesus lebte Gott und er drückte Gott aus. Alles, was er tat, war Gottes Tun aus ihm heraus und durch ihn hindurch. Das bedeutet, dass alles, was der Herr Jesus tat, nicht einfach nur das Gesetz einhalten oder im ethischen Sinn Gutes tun war. Von daher erhält alles, was Jesus tut, eine andere Farbe. Seine Taten sind nicht die Summe gehorsamer Entscheidungen gegenüber einem Regelwerk, sondern das Tun Gottes selbst in menschlicher Gestalt. Wenn er heilt, vergibt, schweigt oder spricht, handelt er nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern aus der inneren Wirklichkeit des Vaters, der in ihm wohnt. Das erklärt, weshalb die Evangelien erstaunlich wenig Wert auf eine Auflistung moralischer Vorbildlichkeit legen und dafür umso mehr auf die Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist. In dieser Beziehung wird die neutestamentliche Ökonomie Gottes sichtbar, der dreieine Gott teilt sich als Leben aus, um in Menschen Wohnung zu machen, durch sie zu wirken und sich in ihnen auszudrücken. Paulus fasst dies in den Worten, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, und spricht zugleich von Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Leben Jesu ist darum nicht nur ein Beispiel, das wir nachahmen, sondern die Substanz dessen, was Gott heute mit uns vorhat. Je mehr diese Sicht unser Denken prägt, desto weniger bleiben wir bei der Frage stehen, ob etwas lediglich richtig oder falsch ist, und desto mehr fragen wir, was geschieht hier aus Christus als Leben in mir? In dieser Perspektive liegt eine tiefe Entlastung und zugleich eine stille, aber kraftvolle Motivation. Gott selbst möchte der Inhalt unseres Alltags sein, nicht als abstrakte Idee, sondern als gelebte Gegenwart, die unser Denken, Sprechen und Handeln durchdringt. Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herniederfahren. Wer Jesus im Markus-Evangelium so sieht, lernt Christsein nicht als moralisches Projekt, sondern als Teilhabe am Leben des Sohnes zu verstehen. Das schafft Raum für Ehrlichkeit und Abhängigkeit, anstatt sich an einem inneren Katalog zu messen, darf ein Mensch sich dem Geist öffnen, der schon auf und in ihm wirkt. Der Maßstab verschiebt sich von der Leistung hin zu der Quelle. In dieser Verschiebung liegt der Weg in eine tiefere Ruhe und zugleich in eine ernsthafte Hingabe, weil derjenige, der in uns lebt, derselbe ist, an dem der Vater sein Wohlgefallen gefunden hat. So wird das Leben Jesu zum stillen, aber tragfähigen Muster, nicht ein Leben für Gott aus eigener Kraft, sondern ein Leben, in dem Gott selbst zur Quelle und Form jedes Schrittes wird. Nicht im Reich der Gesetzlichkeit, sondern im Königreich Gottes Leben. Wenn Markus von Jesus erzählt, dann tut er das vor dem Hintergrund des Königreiches Gottes. Der Herr sagt, von denen, die hier stehen, gibt es einige, die keinesfalls den Tod schmecken werden, bis sie sehen, wie das Königreich Gottes in Macht gekommen ist. Kurz darauf nimmt er drei Jünger mit auf den Berg, und er wurde vor ihnen umgestaltet, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß. Hier geht es nicht um eine Szene moralischer Belehrung, sondern um den Einbruch einer anderen Herrschaftssphäre, die verborgene Herrlichkeit des Sohnes, die Wirklichkeit des Königreiches, tritt sichtbar hervor. Im Licht dieser Szene wird deutlich, in welchem Reich Jesus lebte, nicht im engen Bereich der Gesetzeserfüllung, nicht in einem Feld menschlicher Perfektionsziele, sondern im Raum der Gegenwart Gottes, in dem der Vater durch den Sohn im Geist regiert. Das Leben des Herrn spielte sich nicht im Reich des Gesetzeshaltens oder des Gutestuns ab. Er lebte ganz in einem anderen Reich, im Königreich Gottes. Lebst du im Königreich Gottes? Wir mögen sagen, dass wir im Königreich Gottes leben, aber in der praktischen Wirklichkeit leben wir Tag für Tag vielleicht in einem anderen Bereich. Anstatt im Königreich Gottes zu leben, leben wir möglicherweise in den Reichen des Gesetzes, der Ethik oder der Moral. Demgegenüber ist unsere Erfahrung oft von anderen Bereichen geprägt. Mancher bewegt sich im unsichtbaren Reich des Gesetzes, innere Sätze wie ich muss, ich darf nicht, Gott erwartet von mir, bestimmen sein Denken. Ein anderer wohnt im Reich der Ethik oder der Frömmigkeitskultur, das Bild, wie ein richtiger Christ zu sein hat, wird zur verdeckten Herrschaft über Herz und Gewissen. Doch das Königreich Gottes ist nicht ein System von Forderungen, sondern eine Sphäre des Lebens. Das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo Gott als Leben regiert, werden Gerechtigkeit, Friede und Freude nicht produziert, sondern hervorgebracht. Heiligkeit zeigt sich dann nicht primär in einem Katalog erlaubter oder verbotener Dinge, sondern in einem Leben, in dem Gott selbst Gestalt gewinnt. Diese Sicht hat unmittelbare Konsequenzen für den Alltag. In Familie, Beruf und Gemeinde stellt sich nicht zuerst die Frage, ob alle äußeren Formen stimmen, sondern ob wir uns der inneren Herrschaft Gottes öffnen. Petrus wollte auf dem Berg drei Hütten bauen, eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Er stellte den Sohn damit unbewusst auf eine Ebene mit Gesetz und Prophetie. Die Stimme aus der Wolke korrigiert ihn, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Wo das Königreich Gottes in Macht kommt, ordnen sich alle anderen Stimmen dem einen Sohn unter. Das macht das Leben nicht gesetzlos, im Gegenteil, es stellt uns unter eine tiefere, persönliche Herrschaft. Wenn Christus als König im Herzen Raum gewinnt, entstehen Gehorsam, Milde, Klarheit und Liebe nicht aus Druck, sondern aus innerer Leitung. Diese Perspektive vermag zu trösten und zugleich neu auszurichten, das eigentliche Feld unseres Christseins ist nicht das Reich der Perfektion, sondern der lebendige Raum, in dem der König selbst gegenwärtig ist und in dem sein Leben leise, aber wirksam unsere Gedanken, Motive und Entscheidungen durchdringt. Und er sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, von denen, die hier stehen, gibt es einige, die keinesfalls den Tod schmecken werden, bis sie sehen, wie das Königreich Gottes in Macht gekommen ist. Und nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich allein waren. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Wer um das eigene Herz einen inneren Bereich von Pflicht, Moral oder Perfektionsdruck erkennt, darf das Königreich Gottes neu als Lebensraum entdecken. Dort ist Christus nicht nur Lehrmeister, sondern regierender König, der im Heiligen Geist Frieden und Freude wirkt. Die Frage verschiebt sich von erfülle ich genug, hin zu wem gebe ich tatsächlich das letzte Wort, meinen Idealen oder dem lebendigen Sohn. Wo wir lernen, seine Stimme höher zu achten als die vielen Forderungen in uns, beginnt eine stille Befreiung, nicht in die Verantwortungslosigkeit, sondern in ein Leben, das aus der Nähe des Königs herausgeordnet, gereinigt und gestärkt wird. So wird unser Alltag, mit all seinen unscheinbaren Entscheidungen, zu einem Ort, an dem das Königreich Gottes in Macht kommt, gerade dort, wo wir schwach und angewiesen sind. Ein Leben, das den Leib Christi aufbaut, über alle guten Trennungen hinaus. Gottes Ökonomie im Neuen Testament zielt nicht auf vereinzelte, besonders fromme Individuen, sondern auf den Leib Christi. Paulus beschreibt Christus als den, den er über alles, als Haupt, der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Der Leib ist ein organisches Ganzes, viele Glieder, ein Haupt, ein Leben. In einem solchen Zusammenhang reicht es nicht, dass jeder für sich ein möglichst korrektes oder erfolgreiches Christenleben führt. Was den Leib wirklich aufbaut, ist ein Leben, in dem Gott selbst wohnt und wirkt. Wo Christus das innere Leben der Gläubigen ist, fließt dieses Leben zu anderen hin, stärkt, tröstet und korrigiert. Der dreieine Gott teilt sich als Auferstehungsleben aus und dieses Leben sucht immer Gemeinschaft, Ergänzung und Einheit. Nur ein Leben, das Gott lebt und ihn ausdrückt, bringt den Leib Christi hervor. Jede andere Lebensweise fügt dem Leib Schaden zu. Die Geschichte der Kirche zeigt schmerzlich, dass es oft gerade gute Dinge waren, die zu Trennungen geführt haben, bestimmte Lehrnuancen, Frömmigkeitsstile, Heiligungsverständnisse, liturgische Formen. Sobald etwas anderes als Christus selbst zum eigentlichen Mittelpunkt wird, entsteht ein Keim der Spaltung. Paulus erinnert die Epheser darum an die geistliche Basis der Einheit, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Heer, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Wo diese Mitte verloren geht, kann selbst das gute Streben nach Gesetzestreue oder Heiligkeit zu einer trennenden Kraft werden. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie stark der Eifer für das Gesetz in Jerusalem war. Über Paulus hieß es: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Hier wird deutlich, wie leicht selbst gläubige Herzen an etwas festhalten können, das nicht mehr der eigentliche Schwerpunkt der göttlichen Ökonomie ist. Demgegenüber wirkt Gott heute, indem er Christus als Leben in jedem Glied des Leibes vermehrt. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Was diese Menschen im Innersten verband, war nicht ein einheitlicher Frömmigkeitsstil, sondern der eine Christus, den sie gehört und empfangen hatten. Wenn Christus unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligkeit und unser Alles ist, verlieren die Standards, an denen wir uns gegenseitig messen, ihre trennende Macht. Wir beginnen, in den anderen nicht zuerst den Andersartigen oder den Unvollkommenen zu sehen, sondern denjenigen, in dem derselbe Christus wohnt. Aus dieser Sicht wächst eine andere Art von Umgang, statt Abgrenzung wächst Fürbitte, statt Bewertung wächst ein Interesse daran, dass das Leben Gottes im anderen sich entfalten kann. Ein Leben, das den Leib Christi aufbaut, entsteht daher dort, wo die persönliche Beziehung zum Herrn sich mit einem weiten Blick für sein Ganzes verbindet. Wer sich von Christus als innerem Leben prägen lässt, wird empfindsam für alles, was spaltet, selbst wenn es äußerlich fromm wirkt. Umgekehrt wächst die Freude an dem, was Christus in anderen wirkt, selbst wenn deren Wege und Ausdrucksformen sich von den eigenen unterscheiden. Darin liegt eine leise, aber kraftvolle Ermutigung: Das Eigentliche, was Gott durch unser Leben bewirken will, ist größer als unsere persönliche Frömmigkeit. Er sucht einen Leib, in dem Christus alles in allen ist. Wo wir unser Zentrum von guten Dingen auf den lebendigen Christus verlagern, beginnt dieser Leib sichtbarer zu werden, in Gemeinden, Beziehungen und Alltagsbegegnungen, in denen nicht mehr die Unterschiede den Ton angeben, sondern das eine Leben, das uns allen geschenkt ist. Relevante Schriftstellen: Epheser Kapitel 4 Verse 4 bis 6, Apostelgeschichte Kapitel 21 Verse 18 bis 24, 1. Korinther Kapitel 1 Vers 10, 1. Korinther Kapitel 1 Vers 30, Kolosser Kapitel 3 Vers 11. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf der Erde ein Leben gelebt hast, in dem der Vater in dir wohnte und du ihn vollkommen ausgedrückt hast. Ich bekenne dir, wie leicht ich mich in Gesetzlichkeit, moralischen Ansprüchen und äußeren Formen verliere und doch an deinem eigentlichen Herzen vorbeigehe. Öffne mir neu die Augen für deine neutestamentliche Ökonomie, damit ich dich nicht nur bewundere, sondern dich in mir als Leben erkenne. Stärke in mir das Vertrauen, dass du selbst in mir leben, handeln und sprechen willst und dass wahre Heiligkeit aus deiner Gegenwart, nicht aus meiner Anstrengung kommt. Lass dein Leben in mir reicher werden, damit in meinem Alltag weniger von mir und mehr von dir sichtbar wird. Baue durch dieses Leben in mir und in allen Geschwistern den einen Leib Christi auf und bewahre uns vor allem, was uns voneinander trennen würde. Fülle uns mit dem Geist der Einheit, damit dein Leib in Liebe, Klarheit und Kraft dein Wesen widerspiegelt. Dir sei die Ehre für jedes Werk, das du in uns und durch uns tust. Amen.